Geschichten mit Zukunft. Der Podcast zum Thema Leben und Arbeiten in Lübeck. Wir sprechen mit Entscheiderinnen, Kulturschaffenden, kreativen und innovativen Menschen und jeder Menge interessanter Persönlichkeiten aus Lübeck und zeigen die Vielfalt unserer Stadt. Moin und herzlich willkommen zu Geschichten mit Zukunft, der Podcast zum Thema Leben und Arbeiten in Lübeck. Ich bin Rachel Behringer und ich freue mich auf die heutige Folge und unseren heutigen Gast, den Vorsitzenden des Vorstandes der Sparkasse zu Lübeck, Frank Schumacher.
Guten Morgen, Frau Behringer. Ich freue mich, bei Ihnen zu sein.
Guten Morgen. Wir fangen gleich mal an mit dem Thema Lübeck als Ort zum Arbeiten. Sie haben ja mit 16 wahrscheinlich schon Ihre Ausbildung gemacht bei der Sparkasse. Wann sind Sie das erste Mal mit der Sparkasse in Berührung gekommen oder warum haben Sie sich entschieden, die Ausbildung da zu machen?
Ja, tatsächlich habe ich schon bereits mit 14 mein erstes Berufspraktikum bei der Sparkasse zu Lübeck gemacht. Und ich habe einen älteren Bruder, der ist auch gelernter Bankkaufmann, hat bei der Nachbarsparkasse damals gelernt. Und ich wusste also, Bank ist etwas, was mir liegt familiär. Ich habe auch Cousinen, die im Bankbereich sind, eine Tante. Und das war etwas, was mich immer schon interessiert hat. Und von meinem älteren Bruder wusste ich eben, dass auch die Sparkassenfinanzgruppe eine eigene Akademiewelt hat, dass es da also auch Chancen gibt, sich später gut vorzubilden. Und deswegen war meine Entscheidung klar, ich möchte zur Sparkasse zu Lübeck.
Ja, schön. Und was ich ganz besonders finde, das haben Sie auch im Vorhinein gesagt, also Sie sind Vorsitzender der Stiftung, des Stiftungsvorstandes auch noch, der gemeinnützigen Sparkassenstiftung zu Lübeck.
Das stimmt tatsächlich nicht.
Oh.
Ja, das ist ein bisschen komplex, unsere Struktur, das gebe ich gerne zu. Tatsächlich besteht der Vorstand der gemeinnützigen Sparkassenstiftung zu Lübeck, die ja zu 74% auch, was auch sehr besonders ist, Eigentümerin der Sparkasse ist, aus drei Personen, die alle Kraft Amtes dieses Vorstandsamt bei der Stiftung innehaben. Das selber ist ein Ehrenamt. Das ist der Vorsitzende des Aufsichtsrates, Wolfgang Pötschke in diesem Jahr. Dann ist es der jeweilige Direktor der Gemeinnützigen, die Gesellschaft zur Beförderung gemeinnütziger Tätigkeit. Kurz, die Gemeinnützige hat uns ja im Jahre 1817 gegründet. Und wir waren als Sparkasse bis 1904 unselbstständiger Bestandteil der Gemeinnützigen, so wie heute noch eine Schauspielschule oder eine Musikschule. Und so war das bis Anfang des 20. Jahrhunderts, war die Sparkasse quasi so eine Art Einrichtung, Abteilung der Gemeinnützigen. Dann wurde die Sparkasse größer und der Staat hat dann damals entschieden, die Gemeinnützige muss die Sparkasse in eine Selbstständigkeit überführen. Das Vermögen der Kunden muss vom Vereinsvermögen getrennt werden. Wir wissen das aus den Protokollen der damaligen Zeit, dass man dann auch sich lange überlegt hat, welche Rechtspersönlichkeit wählt man. Und man hat am Ende die Stiftung des privaten Rechts gewählt. Das waren wir 100 Jahre lang und sind jetzt seit 2004 Aktiengesellschaft, haben nur zwei Aktionäre. Unsere Aktien sind also auch nicht an der Börse notiert. Neben der Stiftung ist noch zu 26% die Hamburger Sparkasse Finanzholding, die Trägerin der HASPA an unserem Institut beteiligt. Also der jeweilige Direktor, in diesem Fall ist es aktuell zwar nicht so, weil es eine Ausnahme ist, aber grundsätzlich nach der Satzung ist der jeweilige Direktor der Gemeinnützigen im Ehrenamt auch Stiftungsvorstand und der Vorstandsvorsitzende der operativen Gesellschaft, in diesem Fall ich. Und wir drei wechseln den Vorsitz jedes Jahr.
Ah, so ist es, okay.
Ja, insofern, ich bin dieses Jahr stellvertretender Vorsitzender und ab 1. Januar bin ich für ein Jahr dann Vorsitzender der Stiftung.
Aber das ist ja gut, dass es dann nicht so einer Person inne liegt, sondern dass es wirklich auch so durchwechselt.
Das haben auch die damaligen Verantwortlichen bewusst so entschieden. Ja. Man möchte nicht, dass ein Personenkult in Anführungsstrichen um den Vorsitzenden entsteht.
Okay, dann habe ich es nicht ganz falsch verstanden, aber zumindest diesen Wechsel, das ist gut zu wissen. Was da besonders spannend ist, fand ich eben diese, was Sie sagten, dass das eine weltweit einmalige Konstellation ist.
Ja, tatsächlich ist es so, dass Sparkassen etwas ist, was tatsächlich überwiegend noch in Deutschland, es gibt auch in Österreich Sparkassen und auch in anderen europäischen Ländern, aber der Schwerpunkt ist ganz klar Deutschland und hängt einfach zusammen mit der Zeit der Aufklärung. Damals, muss man sich ja vorstellen, war die Welt noch ein bisschen anders und auch die Bürgerinnen und Bürger, da gab es doch viele, die nicht gut situiert waren und die hatten damals keine Möglichkeit, ihr sauer Erspartes sicher anzulegen. Und das war dann so die Zeit, wo dann erste Bürgerinitiativen, später ganz viele Kommunen gesagt haben, wir müssen eine Sparkasse haben. Das ist im Grunde eine Sozialeinrichtung gewesen. So fing das alles an. Und ja, auch bei uns in Lübeck 1817, habe ich schon erwähnt, ist die Sparkasse gegründet worden. Und die ersten Kunden waren tatsächlich Tagelöhner aus Mecklenburg, die also ihr Geld dann hier eingezahlt haben. Mhm. Kann man natürlich mit heute nicht vergleichen. Heute sind wir ein modernes Wirtschaftsunternehmen. Aber die Anfänge waren eben tatsächlich sehr klein und viele Jahre und Jahrzehnte auch sehr überschaubar.
Mhm. Und Sie fördern unglaublich viel in Lübeck. Es ist wirklich großartig, also was da in Bildung, im sozialen Bereich, in der Kultur investiert wird. Ich habe nur einmal Bildungsinitiative Kompass gesehen, dann Team Lübeck, wo junge Spitzensportler gefördert werden. Dann verzichtet die Sparkasse zu Weihnachten auf Weihnachtspräsente für Kunden und investiert dafür ins Theater, wie 2020 in die technische Abteilung von Theater Jung Plus. Die Lübecker Sternwarte wurde 2019 gesichert, die Zukunft durch die Sparkasse. Das ist also großartig, was Sie da alles...
Ja, vielen Dank. Ja. Also wir versuchen nah an den Menschen zu sein und versuchen uns da einzubringen, wo wir glauben, dass Hilfe erforderlich ist, manchmal auch dringend erforderlich ist und versuchen dann auch manchmal schnell eigene Lösungen auch auf die Beine zu stellen. Oft mit Netzwerkpartnern und ja, das bringt viel Freude auch, wenn man solche Tätigkeit ausüben kann. Mhm. Was ich vielleicht noch nicht gesagt habe, also die Sparkassen sind sehr stark in Deutschland vertreten, aber nahezu alle Sparkassen sind öffentlich-rechtlich organisiert. Das heißt, sind Anstalten des öffentlichen Rechts und das sind wir eben nicht. Es gibt noch in Deutschland 5 seltene Exemplare, die sogenannten freien Sparkassen. Mhm. Und wir sind eine von diesen 5. Mhm. Die größte deutsche Sparkasse, die HASPA in Hamburg, ist auch eine freie Sparkasse, daher ist auch diese Verbindung zu uns, auch mit der Eigentümerstruktur, die sich dann auf Basis von Vertrauen und Nähe entwickelt hat. Und wir haben das jetzt seit 2004, freuen uns darüber sehr. Und die Verbindung ist tatsächlich auch für uns sehr von Vorteil und auch für unsere Kunden von Vorteil.
Das glaube ich. Und es ist wahrscheinlich schwierig, da konkret was zu sagen, weil Sie so viele tolle Projekte haben. Aber gibt es ein Projekt, das Ihnen zurzeit am Herzen liegt oder das Sie gerade sehr beschäftigt?
Tatsächlich ist es so, dass das Interesse an den jungen Menschen auch bei uns immer sehr groß ist, auch bei mir persönlich. Ich komme nicht aus einer Familie, die schon mit großem Vermögen ausgestattet ist. Mein Vater war Busfahrer hier in Lübeck beim Stadtverkehr. Meine Mutter war kaufmännisch angestellt. Ich habe 2 Brüder. Wir sind in einer Etagenwohnung groß geworden. Also gut bürgerlich, würde man sagen. Ich habe eine wirklich tolle, freie Kindheit erlebt, aber kein Vermögen jetzt in dem Sinne. Und deswegen ist alles, was so mit Bildungsgerechtigkeit, mit Aufstiegschancen zu tun hat, es blutet uns immer das Herz, wenn wir Entwicklungen sehen, wo gerade junge Menschen drohen, auf der Strecke zu bleiben. Und deswegen haben wir ganz aktuell mit Blick auf die Corona-Pandemie auch hier versucht, etwas in Gang zu bringen. Da sind wir jetzt mitten dabei, haben auch eine gute Resonanz. Wir nennen das Überholspur, glaube ich. So heißt unsere Geschäftsführerin, die bringt immer gute Begrifflichkeiten ein. Also im Kern geht es darum, dass wir Schüler, die durch die Pandemie Lernstoff versäumt haben, die drohen unter Umständen auf der Strecke zu bleiben. Und wir haben dort dann einen Schwerpunkt im Stadtteil Kügnitz gewählt. Wir haben mit der Grund- und Gemeinschaftsschule dort gesprochen. Die sind sehr begeistert. Und wir kooperieren mit der Vorwerker Diakonie und haben gerade aktuell eine Ausschreibung an Schüler, aber auch an pensionierte Lehrer, dass die sich für so ein Nachhilfejahr dann bei uns bewerben. Das heißt, wir bezahlen dann auch ein kleines Honorar. Und versuchen jetzt eben dann Schüler so im nächsten Schuljahr zu unterstützen, dass am Ende dann auch ein Bildungsabschluss dabei herauskommt. Das ist immer, Sie haben das Projekt Kompass genannt, das haben wir schon viele Jahre. Da geht es also wirklich nicht um Begabtenförderung, sondern im Kern geht es darum, dass junge Menschen qualifiziert werden, den ersten Bildungsabschluss zu erreichen, am Ende für sich und auch für dann vielleicht eine spätere Familie oder welche Konstellation auch immer, selbst zu sorgen und eben möglichst das, was man so als Hartz-IV-Karrieren bezeichnet, dass das nach Möglichkeit eben nicht weiter vererbt wird, sondern dass man als Mensch selbstbestimmt leben kann und für sich selber sorgen kann. Also diese Bildungsthemen, die liegen uns immer sehr am Herzen. Ja. Natürlich Umwelt, Klima, das ist auch ein ganz aktuelles Thema in diesen Tagen. Auch da sind wir immer mit viel Unterstützung dabei und versuchen auch manches anzustupsen. Wir sitzen ja hier in der Falkenstraße, das darf ich, glaube ich, erwähnen. Und Ganz in der Nähe ist der Schulgarten. Da haben wir zum Beispiel Bienenführung, ein ganz süßes Projekt, wird super angenommen und da wird dann auch schon Schulklassen durch eine Diplombiologin vermittelt, welche Bedeutung eben die Bienen auch für die Pflanzenwelt, am Ende aber auch für uns Menschen haben. Und solche Dinge unterstützen wir oder stoßen die auch an.
Und das ist tatsächlich, ich dachte gerade, der Mann meiner Schwester ist Imker noch. Und da habe ich auch zum ersten Mal so den Zugang bekommen. Und die Kinder meiner Schwester lieben das. Die haben auch so eine Imker-Ausrüstung. Und dann damit dazu zu gehen zu den Bienen. Also es ist richtig schön, das Kindern so nahe zu bringen. Deswegen finde ich das auch persönlich großartig.
Ja, und wir haben ja das Schöne hier, dass wir in einer tollen Stadt leben, die eine Größe hat, dass sie auf der einen Seite eine Großstadt ist mit vielen Möglichkeiten, auf der anderen Seite aber auch so viel Natur, so viel Wasser hat, dass wir auch jede Möglichkeit haben, auch diese Dinge mit zu betonen und auch zu erleben. Und jeder kann das, auch wenn er kein Auto hat, kann er sich aufs Fahrrad setzen und ist ein paar Kilometern in der schönsten Natur. Also wir haben schon viele Vorteile hier.
Absolut. Und um nochmal zum Arbeiten auch zu kommen, wahrscheinlich geht es auch damit einher. Was ist für Sie, dass Sie machen den Job jetzt schon eine Weile, das Besondere? Oder wofür stehen Sie morgens auf? Was macht für Sie so einen guten Tag aus?
Ja, tatsächlich ist es so, dass ich, wenn ich morgens zur Sparkasse fahre, eigentlich schon ein bisschen das Grinsen im Gesicht habe, weil ich einfach Freude daran habe mit Menschen. Mhm. Wir unterstützen ganz viele Projekte auch, nicht nur über die Stiftung, sondern natürlich als Sparkasse. Vornehmlich natürlich über das Kreditgeschäft. Wir haben ganz viele Investitionen, die wir begleiten. Und wenn man dann in die Augen der Kunden schaut, was am Ende auch dann dort für Umsetzungen realisiert werden, dann ist das immer eine Freude. Und Sie haben recht, ich bin das jetzt schon viele Jahre. Und wenn ich so durch Straßen fahre oder gehe, dann weiß ich natürlich, guck mal, das hat die Sparkasse finanziert und da warst du beteiligt. Und das sind manchmal ganze Straßenzüge und auch vielfach Entwicklungen, die wir eben vom ersten Tage an begleitet haben, auch durch frühe Phasen. Frühe Phasen heißt meist auch immer Risikophasen. Und das ist dann ein schönes Gefühl, wenn man weiß, dass doch sehr viele Dinge sich zum Positiven entwickelt haben hier in unserer Stadt.
Sie sagten, die Sparkasse ist Vorreiterin in den Bereichen Digitalisierung und Technologie. Können Sie da so ein paar konkrete Fortschritte nennen?
Ja, wir haben tatsächlich eine ganze Reihe von Kunden, mittlerweile deutlich mehr als die Hälfte, die ihr Konto elektronisch führen. Das heißt, der Gang in eine Filiale und die Abgabe vielleicht in Papierform einer Überweisung, das ist schon lange Geschichte. Junge Menschen wie Sie, die kennen es auch gar nicht mehr anders. Heute kann man mit seinem Smartphone eine Rechnung fotografieren und schwuppdiwupp sind die Daten übertragen in eine elektronische Überweisung. Die muss man dann nur noch prüfen, aber alles das sind Prozesse, die hochdigital sind. Wir versuchen auch wir sind ja eingebunden in die Sparkassenfinanzgruppe. Das heißt, wir haben gemeinsam ein Rechenzentrum, die Finanzinformatik, eine der größten IT-Firmen Deutschlands. Und das sind natürlich dann vielfach auch Entwickler, die dort für alle Sparkassen Prozesse digitalisieren. Aber wir haben auch unsere eigenen Bereiche, wo wir versuchen eben dann auch Initiativen zu starten. Das sind dann interne Prozesse teilweise. Also das papierlose Büro ist nach wie vor unser Ziel und wir kommen dem immer näher. Wir haben mittlerweile auch Anwendungen, wo dann Wirtschaftsprüfer uns die Bilanzen ihrer Mandanten, unserer Kunden, elektronisch übermitteln. Früher wurden die, das sind teilweise 100-seitige Unterlagen, wurden die dann durch Menschen analysiert. Heute geht das alles elektronisch. Das heißt, es wird kein Drucker, kein Papier mehr gebraucht. Es gibt Software, die das durch künstliche Intelligenz eine Bilanzanalyse machen. Der Mensch, den wir nach wie vor brauchen und den wir auch beschäftigen, das sind hochqualifizierte Kolleginnen und Kollegen, die prüfen dann auch diese Dinge. Und es gibt natürlich am Ende auch dann Schlussfolgerungen, die am Ende der Mensch durch dann auch Bewertung, durch seine Kenntnis, teilweise auch durch die jahrelange Kenntnis auch der handelnden Person mit abrundet. Gerade wenn ich an Rating denke, da ist natürlich auch die Qualität des Managements. Das sind dann Dinge, die kann eine Software wahrscheinlich aus nackten Zahlenanalysen noch nicht ziehen, aber die können wir beurteilen, weil wir eben viele, viele Jahre oft auch mit den gleichen Firmenkundenberatern die Kunden begleiten. Und das sind alles Themen, sowohl im Individualgeschäft, wo wir eben schon hochgradig digital sind, aber auch im Retail-Segment, im Massengeschäft. Mhm. Unser Dialogcenter, was wir regelmäßig auch durch eine unabhängige Agentur testen lassen, ist, da sind wir sehr stolz drauf, im vergangenen Jahr zum besten digitalen Angebot Deutschlands gekürt worden. 115 von 120 Punkten von der IMK. Und so einen guten Wert hat noch keine Bank oder Sparkasse in Deutschland erzielt. Mhm. Ja, also wir haben dort auch überwiegend langjährige Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, in der Regel alles ausgebildete Bankkaufleute. Mhm. Also andere Banken nennen das Callcenter und haben solche Einrichtungen sonst wo auf der Welt. Wir haben die hier in Lübeck mit Menschen, die in Lübeck leben. Mhm. Und das macht, glaube ich, auch ein Stück unseren Erfolg aus. Und wir sind sehr erfolgreich als Sparkasse. Mhm.
Ja, und da versteht man auch, warum Sie gerne morgens aufstehen und zur Arbeit gehen, ne? In jedem Fall. Sie haben natürlich auch ganz viel Kontakt mit Unternehmen, kann ich mir vorstellen. Können Sie so ein bisschen sagen, was aus Ihrer Sicht den Reiz Lübecks für Unternehmen ausmacht?
Also ich glaube, wir haben zum einen eine gute Zahl interessanter potenzieller Arbeitnehmer. Das heißt, in der Regel sind ja Unternehmer auch abhängig von arbeitsteiligen Welten. Das heißt, sie können nicht alles selber machen. Mhm. Und von daher braucht man auch qualifizierte Mitarbeiter. Und die gibt es hier in der Region sehr gut. Wir haben ja zwei Hochschulen mit der Universität und der Technischen Hochschule, die seit Jahren boomen, die immer auch weitere Studiengänge realisieren. Das macht uns viel Freude, auch die Zusammenarbeit mit den beiden Hochschulen, der gemeinsame Campus, das Technikzentrum. Da bin ich auch durchaus, ich sag mal, sehr präsent. Und alles das führt dazu, neben einem guten Bildungssystem, die Schullandschaft in Lübeck ist durchaus ausgeprägt. Und man hat hier doch eine ganze Reihe von Menschen, die wollen. Und das ist immer wichtig für Unternehmen. Dazu kommt natürlich je nach Branche auch ein Stück die Mikrolage Lübecks. Wir sind Mitglied der Metropolregion, wir sind nah an Hamburg, wir haben kurze Wege, selbst in die Bundeshauptstadt fährt man nicht länger als 2,5 Stunden oder mit dem Zug von Hamburg 1,5 Stunden mit dem ICE. Wenn man Richtung Kopenhagen-Malmö, auch ein weiteres Kraftzentrum in Skandinavien, denkt, auch da ist man gut angebunden. Also wir sind hier so das Oberzentrum im Hansebelt und die Sparkasse ist mittendrin und wir versuchen da entsprechend immer auch uns einzubringen, damit es vorankommt.
Mhm. Und das macht Lübeck wahrscheinlich auch für Fachkräfte so interessant, ne?
Ja, wir haben auch die Ostsee vor der Tür. Mhm. Natürlich, Fachkräfte haben Freude am Tun, im Job, aber sind ja auch Menschen, Work-Life-Balance. Auch man möchte irgendwie auch glücklich sein. Und es gibt ja auch den Glücksatlas seit vielen Jahren, wo seit einigen Jahren Schleswig-Holstein Platz 1 hat. Wir leben die glücklichsten Menschen. Und wenn wir uns beide so angucken hier in der Stadt Lübeck, gehören wir wahrscheinlich auch dazu. Mhm. So viel Wasser, so viel Natur, wir haben hier tolle Wälder. Also das Kulturangebot, ich sage immer Lübeck, es gibt keine vergleichbare Stadt von der Größe her Lübecks, die so ein umfangreiches Kulturangebot hat. Das ist schon bemerkenswert, was wir hier so auf die Beine stellen. Das ist toll.
Absolut. Ich dachte gerade, ich höre auch oft so, weil ich ja eben aus Freiburg komme und dann so war es so weit oben im Norden und sobald die Menschen hier oben Lübeck sehen, da haben sie keine Fragen mehr. Und bin tatsächlich auch schon seit 5 Jahren hier und sehe da noch nicht, warum ich gehen sollte, weil es einfach wirklich so schön ist. Ja,
und ich glaube, wir Nordlichter haben zwar gelegentlich den Ruf, dass man ein bisschen weniger offen ist und weniger sofort auf Menschen zugeht. Meine Erfahrung ist aber, dass unser Netzwerk offen ist, dass viele, die von außen kommen, sehr schnell Kontakt finden und auch sehr schnell auf Augenhöhe akzeptiert werden, dass wir also da auf den zweiten Blick wahrscheinlich doch punkten können. Ja. Und viele wollen auch nicht wieder weg. Also von daher, wir haben hier schon viele Vorteile, die offensichtlich überzeugend sind.
Ja, und ich kenne tatsächlich auch sehr viele Menschen aus dem Süden, die einfach hier oben gekommen sind, um zu bleiben. Und ich mag auch diese unverstellte nordische Art total gerne. Also man weiß einfach wirklich so, woran man ist bei den Nordlichtern. Das finde ich total sympathisch.
Ja, wir sind authentisch.
Ja, so ist es. Das ist sehr, sehr schön. Wir waren können ganz gut überleiten zum Leben in Lübeck. Sie sind hier geboren, hier aufgewachsen. Erinnern Sie sich an ein prägendes Erlebnis in Ihrer Kindheit in Lübeck?
Ja, also ich bin in Lübeck in St. Jürgen in der Elzwiestraße aufgewachsen. Die Lübecker, die jetzt vielleicht das hören und die Straße kennen, wissen, die hat so drei Abschnitte. Und im letzten Abschnitt ist noch ein Wendehammer, da haben wir Kinder immer Fußball gespielt. Mhm. Und einer dieser Momente war, als der Postbote anhielt und sagte, Jungs, ihr müsst in den Verein. Und so war am Ende dann tatsächlich das der Moment für meine Fußballleidenschaft, denn ich bin dann Mitglied im Postsportverein geworden. Der Postbote wurde mein erster Trainer.
Ach.
Hat meine Mutter davon überzeugt, dass sie den Mitgliedsbeitrag doch aufbringen sollte und dass das gut ist. Und tatsächlich habe ich dort eine sehr, sehr glückliche Kindheit gehabt. Der Postsportverein war damals ein sehr großer Verein. Man hat sich sehr um die Jugend bemüht. Wir haben Osterfahrten gemacht. Wir haben viele Turniere, Deutsche Postmeisterschaft bestreitet. Also das war auch so ein bisschen zweite Familie und war etwas, wo ich offensichtlich ein gewisses Talent hatte und habe dort eine gute Erinnerung dran. Also das ist vielleicht so in der Kindheit das Prägendste gewesen.
Haben Ihre Brüder auch mitgespielt?
Mein älterer Bruder ja, mein jüngerer Bruder ist 8 Jahre jünger. Mhm. Da ist das Talent irgendwie fußballtechnisch auf der Strecke geblieben, auch das Interesse ist nicht da. Der hat andere Ziele, die er verfolgt. Er war beim Roten Kreuz sehr aktiv und insofern können nicht alle Fußball spielen.
Mhm. Aber dann verfolgen Sie wahrscheinlich heute auch noch hier den Verein, oder?
Den Verein gibt es leider nicht mehr. Er hat dann später Insolvenz anmelden müssen, weil die dort große Investitionen getätigt haben und sehr viel Pech hatten. Tatsächlich ist es aber so, dass ich insgesamt ssehr Sport interessiert bin und natürlich in Lübeck ist der VfB Lübeck und jetzt auch der 1. FC Phoenix Lübeck sind jetzt die Aushängeschilder, spielen nächste Saison beide in der Regionalliga. Wir erleben also seit vielen Jahren wieder ein Lokalderby. Schauen wir mal, wer am Ende die Nase im Wind hat. Ja, der VfB hat ein bisschen Pech gehabt. Der war ja in der letzten Saison als Aufsteiger in der 3. Liga in dieser Corona-Pandemie-Zeit ohne Unterstützung der Zuschauer, hat auch leider weniger öffentliche Zuschüsse bekommen als die anderen Vereine in der Liga und ist ja gleich wieder abgestiegen. Das tut uns schon ein bisschen weh. Ansonsten mittlerweile engagiere ich mich sehr stark auch für den Handballsport, für den VfL Lübeck-Schwartau, immerhin 2. Bundesliga. Und auch der Sport gehört zum Leben genau dazu. Also ich glaube, die Kultur hat einen ganz, ganz wichtigen Stellenwert. Der ist in Lübeck sowieso ausgeprägt. Aber ein bisschen sportliche Begeisterung zählt auch dazu. Und wenn wir an Fachkräfte denken, die man auch begeistern will, also große Unternehmen brauchen ja auch dann Talente, die vielleicht von außerhalb kommen, teilweise auch nicht nur aus Deutschland kommen. Da braucht man eben auch Standortfaktoren, die nach Möglichkeit eben auch dann Strahlkraft haben. Eine internationale Schule wünschen wir uns sehr, aber wir haben erste Angebote immerhin dann mit Englisch. Da gibt es einige Aktivitäten. Und der Sport gehört eben als Leidenschaft und Interessengebiet auch dazu.
Mhm. Und Sie machen ja auch gerne Sport. Tennis habe ich gelesen.
Ja, ja, meine Fußballkarriere, die ist dann, als ich Vorstand der Sparkasse wurde, ich war ja zum Schluss Fußballschiedsrichter, habe ich die Pfeife an den Nagel gehängt. Als Sparkassenvorstand kann man nicht mehr kurzfristig zu irgendwelchen Spielen in die Welt jetten oder ich war ja auch in der Bundesliga aktiv. Da ist die Priorität auf den Beruf, auf die Sparkasse gelegt. Aber Tennis spiele ich noch mit Begeisterung. Nicht gut, aber mit Freude, mit Freunden zusammen, jeweils sonntags 1,5 Stunden. Und das ist auch ein schöner Ausgleich.
Das glaube ich. Ich wollte noch mal kurz zur Kindheit kommen, weil ich das immer so schön spannend finde. Haben Sie ein Lieblingsessen Ihrer Kindheit gehabt, das Ihre Mama besonders gerne oder vielleicht auch der Papa gekocht hat?
Ja, da muss ich jetzt mal ein bisschen länger drüber nachdenken. Ich kann mich ehrlich gesagt nicht an ein Lieblingsessen erinnern. Also ich hatte das Glück, meine Mutter war zu Hause und wir haben tatsächlich immer warmes Essen vorgesetzt bekommen. Und das war auch abwechslungsreich, war nicht immer das Gleiche. Also ja, Bauernfrühstück mochte ich immer gerne.
Ja.
Also das waren eher so Klassiker.
Aha. Ja, ich finde es so verrückt, weil ich zum Beispiel, ich esse heute eigentlich gar kein Fleisch mehr, aber ich habe früher immer Kartoffelbrei mit Würstchen geliebt. Das war mein Lieblingsessen. So, das ist so ganz prägnant noch in meiner Erinnerung. Manchmal gibt es sowas. Oder haben Sie eine eine Lieblingssüßigkeit, die Sie sich immer gerne am Kiosk oder beim Bäcker oder sowas gegönnt haben oder geholt haben? Gab es da irgendwas?
Also heute ist es anders. Da bin ich tatsächlich ein Süßer und da würde ich jetzt sofort Crème Brûlée sagen. Das ist eine Leidenschaft. Mhm. Aber als Kind war man da weit weg von. Mhm. Und da gab es bei uns neben der Schule gab's einen kleinen Bäcker. Mhm. Und da gab es dann kleine Rumkugeln, Stück 10 Pfennig. Mhm. Und Ältere mögen sich daran erinnern, das ist mal die Währung Deutsche Mark gab und die kleine Einheit Pfennig. Und da habe ich mir dann immer, wenn es möglich war, dann ein paar Rumkugeln gegönnt. Das war immer sehr schön.
Ah, das ist ja auch mit Schuss. Auch nicht schlecht. Waren Sie als Kind auch, gab es in Lübeck so einen Ort, wahrscheinlich war es vielleicht sogar der Fußballplatz, wo Sie dann besonders gerne waren? Oder gibt es noch irgendeinen anderen Ort, den Sie geliebt haben?
Also ich habe im Sommer die Wagnitz geliebt. Mhm. Ja, das ist bei uns in St. Jürgen. Ich hatte viele Schulfreunde, die auch in der Wagnitz nahe gewohnt haben. Und wir haben da immer rumgestromert und mit dem Kanu waren wir unterwegs. Mhm. Also das war im Sommer eigentlich immer so ein sehr reizvoller Ort. Und klar, ganzjährig der Fußballplatz, die Thomas-Mann-Straße. Da war der Sportplatz beim Post-SV, Thomas-Mann-Platz. Und ja, klar, da hat man trainiert, da hat man dann jedes zweite Wochenende seine Heimspiele ausgetragen und da war man auch sehr häufig, das stimmt.
Und wenn Sie heute so, also ich fand, das war für mich als Zugezogene auch so anziehend, so dieses, das viele Wasser einfach in dieser Stadt, ne? Da hatten Sie vorhin auch schon gesagt, wo zieht es Sie heute ans Wasser oder wo schalten Sie am liebsten ab nach einem langen Tag, einem freien Tag?
Also meine Frau und ich fahren gerne nach Travemünde. Mhm. Das ist nach wie vor ein Sehnsuchtsort für uns, wo wir auch abschalten können. Meine Kinder beölen sich immer, wenn ich mit Begeisterung auf die Schiffe hinweise. Mhm. Also noch heute, wenn von Finnlines oder TT-Line ein Schiff in die Trave einläuft, im Skandinavienkai anlegt oder auch aus Travemünde rausfährt, da kann ich stundenlang zugucken, muss ich sagen. Also den Blick finde ich immer noch majestätisch. Und da auf der anderen Seite hier in Lübeck, was wir immer sehr gerne genießen, das ist ein Spaziergang an der Obertrave, also Malerwinkel, das ist einfach traumhaft schön. Ich kenne auch den einen oder anderen, der da lebt und teilweise im Sommer sich schon ein bisschen, zu viel, der würde sich ein bisschen weniger Touristen wünschen, aber das ist einfach auch so schön, also das inspiriert einen immer wieder. Mhm.
Ja, und also man versteht auf jeden Fall, warum man in Lübeck bleibt. So, können Sie nochmal so sagen, was für Sie persönlich Lübeck als Wohnort so attraktiv macht, dass man einfach kommt, um zu bleiben oder gar nie weg muss?
Ich glaube, wir haben hier einfach eine sehr schöne Struktur, dass man eben nicht anonym ist. Man weiß genau, wenn man Freunde treffen will, wo man hingehen kann. Wir sind ausgestattet, nicht nur von der Natur und von der Schönheit der Gebäude, wenn man die Gänge denkt. Wir haben ein tolles Freizeitangebot. Und wenn das mal nicht reicht, dann bist du eine halbe Stunde in Hamburg, in einer Weltstadt, in einer internationalen Stadt. Wir haben die Ostsee vor der Tür. Auch das ist etwas, was der Blick aufs Meer ist schon so, das gibt einem auch Kraft. Auch bei Winterspaziergängen, finde ich, öffnet das den Blick. Und die Menschen insgesamt sind einfach liebenswert und, wir haben es ja vorhin gesagt, sind auch belastbar. Also Freundschaften, die halten hier schon lang.
Und gerade für junge Familien und junge Fachkräfte?
Bezahlbares Wohnen. Mhm. Also wenn man den einen oder anderen wahrnimmt, der mal sein Glück auch zum Beispiel in München oder in anderen richtigen Großstädten versucht hat, da ist dann schnell das erste Angebot mit einem deutlich höheren Gehalt. Aber wenn man dann später erkennt, dass man aber für zum Beispiel das Thema Wohnen dann das doppelte, dreifache bezahlen muss als hier in Lübeck. Also wir sind hier noch in einem Bereich, wo auch hier steigen die Mieten. Auch hier ist Wohnraum durchaus gut nachgefragt. Das Angebot ist jetzt nicht überwältigend. Aber mit ein bisschen Ausdauer findet man immer noch auch Wohnungen, die bezahlbar sind. Und sehr zu meiner Freude, die Stadt ist jetzt ja auch bemüht, auch kleine Baugebiete zu entwickeln, Baupläne auf die Beine zu stellen, dass auch mal wieder Einfamilienhäuser auch hier im Stadtgebiet errichtet werden können. Das hat uns ein bisschen gefehlt. Die Umlandgemeinden haben da doch sehr stark partizipiert. an dem Wunsch von doch vielen Familien auch in eigenen vier Wänden zu leben.
Und was sind gerade so die spannendsten Entwicklungen?
Ich glaube, was super spannend ist, ist der ganze Bereich künstliche Intelligenz. Wir hatten ja vorhin schon über Digitalisierung gesprochen. Ein absoluter Megatrend. Mhm. Und da haben wir das große Glück, dass wir eben auf der einen Seite durch die Hochschulen da kluge Köpfe haben, die auch früh das Potenzial erkannt haben. Wir haben auch im Zusammenspiel mit Persönlichkeiten aus der Wirtschaft ist es gelungen, den einzigen Lehrstuhl für E-Government nach Lübeck zu holen an die Universität. Es gibt ja nun doch immer einen gewissen Wettbewerb mit Kiel, mit der Landeshauptstadt. Und dass die Landesregierung sich bei dem Thema klar für Lübeck positioniert hat. Wir sind hier für künstliche Intelligenz das Cluster. Und wir haben ja auch Netzwerke, auch über das Bundesland Schleswig-Holstein hinaus. Also der Vizepräsident von der Universität, Stefan Fischer, ist für den Bereich einer der absoluten Motoren. Und das ist etwas, was uns große Freude macht. Wir haben ein Technikzentrum mit Frank Schröder-Öhnhausen als Geschäftsführer, die richtig Gas geben. Wir haben da ein gutes Zusammenspiel, die Quote der Ausgründung aus den Hochschulen, die wir auch als Sparkasse sehr unterstützen. Wir haben ja auch einen Gründerpreis seit vielen Jahren ausgelobt. Die ist sehr, sehr gut, auch im Vergleich zu anderen Hochschulen. Und da geht richtig die Post ab in dem Bereich. Mhm. Also da werden wir in den nächsten Jahren noch, glaube ich, viele Entwicklungen sehen. Was mich sehr freut, denn die Corona-Pandemie hat ja vieles auch erschwert. Aber die haben beispielsweise ihr Accelerator-Programm Gateway 49. Man hätte jedes Argument der Welt haben können, zu sagen, wir machen jetzt Pause und gehen in Corona-Tiefschlaf. Hat man nicht gemacht. Man hat gesagt, nein. Wir ziehen das Ding auch in der digitalen Welt durch, müssen uns nur von den Formaten her darauf einstellen. Und das war sehr, sehr erfolgreich, sehr mutig und sehr erfolgreich bin ich auch den Verantwortlichen sehr dankbar. Auch das unterstützen wir als Sponsor mit vielen anderen Unternehmen aus der Stadt heraus. Also insgesamt glaube ich, Frau Behringer, wir haben hier ein Spirit, wo viele auch Wirtschaftsunternehmen bereit sind, auch gemeinsam Neuerungen zu realisieren. Wir haben Verein Energiecluster Digitales Lübeck. Da ist der Bürgermeister sogar erster Vorsitzender. Der Stadtwerkechef Jens Meyer ist ein echter Treiber. Ich bin auch im Vorstand mit anderen zusammen. Die Hochschulen sind vertreten, Technikzentrum ist vertreten. Und wir versuchen eben auch diese Themen, die auch Menschen auch manchmal Angst machen, ein Stück auch so in die Öffentlichkeit zu tragen, dass man eben auch sieht, dass diese Entwicklung auch den Menschen das Leben erleichtern kann, dass man auch viele Vorteile daraus hat. Am Ende werden durch solche Veränderungsprozesse Arbeitsplätze auf der einen Seite wegfallen. Das war immer in der industriellen Revolution so, dass in diesen Entwicklungsschüben dann Arbeitsplätze nicht mehr gebraucht waren. Das fing schon mit den berühmten Webern an, als der automatisierte Webstuhl erfunden wurde oder die Dampfmaschine. Und wir glauben, dass der Bereich Digitalisierung, künstliche Intelligenz auch eine derartige Bedeutung hat. Aber es entstehen ganz viele neue Jobs und auch ganz andere Zuschnitte. Und das ist etwas, wenn man da früh dabei ist, dann hat man auch die Chance, auch in diesem Bereich dann mitzuspielen und dann hoffentlich auch viele Arbeitsplätze in dieser neuen Branche sozusagen, in diesem neuen Cluster, dann hier auch in der Region entstehen zu lassen.
Da haben Sie gerade die Pandemie auch angesprochen. Können Sie noch so ein paar nachhaltige Entwicklungen sagen, die daraus resultiert haben, so für die Stadt?
Also grundsätzlich können wir erstmal festhalten, dass wir ja im Norden generell ein Stück weniger betroffen waren als andere Regionen Deutschlands. Also zum einen die Infektionslage war hier immer deutlich besser, auch die Zahl der Erkrankten, der Toten. Wir haben trotz aller Trauer und Betroffenheit eigentlich auch ein Stück Glück gehabt. Mhm. Aber natürlich auch der Lockdown hat wirtschaftlich hier zu dem einen oder anderen Schaden geführt. Auf der anderen Seite auch da glückliche Fügung. Wir haben zwei wirklich große Cluster, die auch von der Branche her bedeutend, auch von der Zahl der Arbeitsplätze bedeutend ist. Das ist einmal der Bereich Medizintechnik mit unserem Leuchtturm Unternehmen Dräger. Mhm. Bei Stefan Dräger haben Präsidenten und Könige angerufen, um an Beatmungsgeräte zu kommen. Dräger hat mehrere hundert Arbeitsplätze neu geschaffen. Mhm. Der zweite große Bereich Lebensmittelproduktion. Die Menschen haben ja in der ersten Phase nicht nur Toilettenpapier gehortet, sie haben auch Dosen, Lebensmittel in Dosen gekauft. Und wir haben viele große Lebensmittelproduzenten hier in der Stadt. Ob das Brüggen ist mit den Cerealien, die dort produziert werden, oder German Food, also Erasco, das ist das Thema Dose, oder auch Avesta Fisch. Also wir haben ganz viele Lebensmittelproduzenten und Foodrigo ist ja auch so ein Cluster, was auch hier in diesem Bereich von der Wirtschaftsförderung sehr stark mit unterstützt wird. Und diese beiden Branchen haben durch Corona nicht gelitten, teilweise sogar sehr profitiert. Das ist ein großes Glück für die Stadt, für uns alle gewesen. Wo es sehr schwierig war, war der Bereich Tourismus, Hotellerie, Gastronomie. Aber letztes Jahr war es der 18. Mai, dieses Jahr der 17. Mai. Seitdem sind Übernachtungen wieder möglich. Wir haben mittlerweile eine hohe Impfquote. Ich glaube, viele Menschen haben auch erkannt, wie wichtig das Impfen ist. Wir können uns freuen, dass man so schnell Impfstoff entwickelt hat. Das war am Anfang der Pandemie ja gar nicht zu erwarten, dass es so schnell geht. Und ich bin also sehr zuversichtlich, dass das gelingt. Ja, trotz allem Optimismus muss man sagen, was Corona auch wie durch ein Brennglas mit sichtbar gemacht hat, ist die Schwierigkeit im Bereich Einzelhandel. Wenn man durch die untere breite Straße geht, dann sieht man die Leerstände, ja, viele ehemalige Textilhändler. Der eine oder andere gibt jetzt auch auf, habe ich gerade gestern gesehen. Und das tut einem weh. Insofern müssen wir die Innenstädte insgesamt, auch Lübeck, muss die Innenstadt neu denken. Wir müssen weg von der Abhängigkeit von nur Einzelhandel. Wir müssen die Attraktivität steigern. Wir haben ja schon Kulturangebote auf der Altstadtinsel. Und ich glaube, wir müssen gemeinsam da auch klare Signale senden. Wenn ich durch die kleine Pfaffenstraße bei uns in der Nähe der Sparkasse gehe, das ist schon so eine kleine Gastromeile geworden. Also ich glaube, gerade Lübeck mit der tollen Altstadt hat vielleicht sogar mehr Chancen, diesen erforderlichen Veränderungsprozess erfolgreich zu realisieren. Er muss angegangen werden. Dazu muss man auch sagen, müssen auch die Eigentümer dieser Liegenschaften dann ihren Beitrag leisten. Die Zeit als Investmentfonds einmal im Monat zu schauen, ob die Miete von dem Discounter, Textildiscounter, von dem Filialisten eingegangen ist, reicht nicht mehr. Heute muss man durch intelligente Konzepte versuchen, auch sich zu öffnen. Und ja, nur die Tür abzusperren ist zu wenig. Da muss man seiner Verantwortung, glaube ich, mehr nachkommen, als das aktuell sichtbar ist.
Und haben Sie persönlich aus der Pandemie was für sich mitgenommen, also bestimmt, oder was Neues gelernt für sich?
Ja, ich glaube, Corona hat mit allen Menschen was gemacht. Und bei mir ist es so, dass ich fast jeden Abend auf einer Veranstaltung war vor Corona und auf einmal gab es keine Veranstaltung mehr. Das, was ich liebe, die Nähe zu Menschen, der Austausch, das Netzwerken, alles das gab es auf einmal nicht mehr. Und ich glaube, wir haben alle jetzt die Wahrnehmung, welchen Wert dieser Austausch auch für einen als Menschen hat. Und das freut mich sehr, dass das jetzt alles langsam wieder möglich ist. Ich glaube auch als Sparkasse, wir haben die Aufgabe, uns für Lübeck, für die Menschen, die hier leben, einzusetzen. Ich habe keine Alternative. Ich kann nicht sagen, ja, dann gehe ich halt nach Südafrika oder nach Amerika als Sparkasse. Wir sind hier auf Gedeih und Verderb quasi mit den Menschen, mit der Scholle Lübeck verbunden. Das ist auch gut so, weil man dann sich hierauf auch konzentriert. Und die Pandemie, Stichwort Lieferketten, hat ja auch gezeigt, wie auch auf einmal vielleicht die Nähe wieder ein Vorteil ist. Auch just in time, vielleicht betriebswirtschaftlich, wenn die Sonne scheint, gut, aber wenn die Wolken aufziehen und wenn es auf einmal Probleme gibt, dann merkt man, dass so eine Lagerbildung, die Altvordere früher als selbstverständlich empfanden, auch einen Vorteil hat. Also von daher, ich glaube, bestimmte Werte sind heute sichtbar geworden und das ist gut so. Gerade die Regionalität ist etwas, was wir auch als Sparkasse spüren, dass das die Menschen durchaus auch wahrnehmen.
Und man freut sich dann natürlich umso mehr wieder an den Sachen, die dann wieder möglich sind. Sie sind ja auch ein großer Kulturliebhaber, die Sparkasse fördert das Theater beispielsweise stark. Haben Sie ein Theaterabo mit Ihrer Frau?
Ja, genau. Ein Mixed-Abo, das macht uns viel Freude.
Sehr schön.
Wir haben das seit vielen Jahren, weil wir vorher festgestellt haben, dass wenn man das nicht macht, dass man dann häufig gar nicht das Theater aufsucht, wenn man mal Zeit hat, dann ist die Vorstellung ausgebucht. Und so hat man eben die Chance, früh seine Termine, die Theateraufführung dann auch in den Kalender einzutragen. Und ja, das ist ein Mix-Abo mit 8 Vorstellungen. Und so 5 bis 6 schaffe ich auch.
Mhm,
ja, und die anderen, da geht dann meine Tochter, mein Sohn oder Freunde, die übernehmen dann nochmal die Karten.
Erinnern Sie sich an einen Theaterabend, der Ihnen besonders in Erinnerung geblieben ist? Gibt es da einen?
Ach, da gibt es hunderte.
Ganz viele.
Ja, also ich fand vor ein paar Jahren dieses ganze Wagner-Mann-Projekt, das war sensationell, was da teilweise für wirklich ja auch Höchstleistungen, ich meine, die werden wahrscheinlich jeden Abend geboten, aber das war ganz, ganz besonders, auch diese Kombination. Und ja, es gibt, da möchte ich eigentlich gar keine Produktion hervorheben.
Okay.
Also ich habe ganz häufig, dass meine Frau und ich, wir machen das mit Freunden zusammen, dass wir dann aus dem Theater beglückt mit einem Grinsen rausgehen und uns einfach freuen, dass wir die Zeit investiert haben.
Ach schön. Und die neue Spielzeit, die sieht ja auch ganz gut aus.
Ja, genau.
Dass es wieder weitergeht.
Ja.
Haben Sie ein Erlebnis noch in Lübeck, das Sie besonders geprägt hat, das Sie erzählen möchten?
Ja, also tatsächlich war das die Grenzöffnung.
Mm.
Also das werde ich mein Leben nicht vergessen.
Mm.
Und meine Kinder, meine Tochter ist 1994 geboren, mein Sohn 1998. Wenn meine Frau und ich aus der Zeit berichten mit glänzenden Augen, die können das alles nicht nachvollziehen. Die haben die Zonengrenze nie erlebt, diese wirklich menschenverachtende Demarkationslinie da zwischen DDR und Bundesrepublik. Das war alles ganz furchtbar. Und auf einmal war dieser Wall, wo keiner, jedenfalls kaum einer, den ich kenne, der ernsthaft damit gerechnet hat, dass das jemals wieder möglich ist, auf einmal ging die Grenze auf.
Mhm.
Und dieses Wochenende, das werde ich mein Leben nicht vergessen.
Mhm.
Also das war ein prägender Moment.
Mhm. Ich bin 89 geboren, aber ich erinnere mich natürlich nicht dran.
Nee, ist klar.
Aber
können Sie nicht.
Nee, meine Mama erzählt es auf jeden Fall auch. Ja, das glaube ich. Wenn Sie jetzt so gegen Ende noch einen Tipp geben könnten, oder was muss man als Neu-Lübecker auf jeden Fall gemacht haben? Was gibt es so was, was Sie empfehlen würden in jedem Fall?
Also meine Frau und ich haben eine besondere Verbindung zur Marienkirche. Wir haben dort geheiratet.
Mhm.
Unsere Kinder haben wir dort taufen lassen.
Mhm.
Also die großen Kirchen auf der Altstadtinsel, sich mal die Zeit zu nehmen und sie wirklich mal auch nicht nur von außen, sondern auch von innen zu besuchen. Mal ein Orgelkonzert in der Marienkirche zu erleben. Mal den Dom zu durchschreiten und auch sich die Zeit dafür zu nehmen. Das kann man nur jedem empfehlen.
Mhm.
Die Ostsee ist vor der Tür, aber so ein Bad im Krähenteich, inmitten von UNESCO-Weltkulturerbe, eine Badeanstalt. Wenn ich Gäste habe, die von außerhalb kommen, dann führe ich die immer gerne dahin und frage die dann mit Blick auf die Kanaltrave und den Krähenteich, was das wohl für Wasser ist.
Mhm.
Und die sagen, ja, das kommt dann wohl von da. Und dann erkläre ich denen immer, dass das Wasser aus der Wagnitz dahin transportiert wird. Das können die gar nicht glauben. Und das ist ein Kleinod. Ich glaube, das gibt es kein zweites Mal, dass man mitten in einer Großstadt eine Flussbadeanstalt hat. Wir haben ja auch Falkenwiese und auch Mali auf Flussbadeanstalten direkt hier in der City oder Kleiner See. Aber auf der Altstadtinsel, das ist spektakulär, finde ich.
Ja, das stimmt. Das stimmt. Und auch hier, dass man einfach dann da, viele meiner Freunde wohnen direkt in der Wagnitz, dann spaziert man mit dem Handtuch unterm Arm und hüpft einmal rein und dann geht man wieder zur Haustüre. Also das ist schon...
Ich habe jahrelang Morkhergestraße gewohnt, das ist gleich hier, also da haben wir es genauso gemacht.
Ja, das ist schön. Wenn Sie Lübeck ein Kompliment machen dürften, wie könnte sich das anhören?
Lübeck ist... nicht nur die schönste Stadt Norddeutschlands, sie hat auch die liebenswertesten Menschen. Und ich liebe und lebe für Lübeck.
Schön, das klingt gut. Ganz zum Ende, wir haben so ein kleines Format, dass immer der Vorgänger eine Frage formulieren darf für den nachfolgenden Gast oder die nachfolgende Gästin. Das wäre jetzt vor Ihnen Herr Lindenau. Und der hat, ohne zu wissen, wer als nächstes die Frage gestellt, wo sehen Sie Lübeck in 20 Jahren?
Auf jeden Fall ist die Stadt noch schöner als heute. Viele Dinge haben sich die letzten Jahre, Stichwort Drehbrücke, Drehbrückenplatz, zum Vorteil entwickelt. Wir haben tolle Altstadtsanierung. Also Lübeck wird noch schöner. Es werden mehr Menschen in der Stadt leben als heute, weil die Hochschulen boomen, weil viele Unternehmen eine gute Zukunft haben. Und wir werden begünstigt sein durch ein Klima, wo andere deutlich mehr Konsequenzen spüren werden. Und ich hoffe, dass wir auch, was den Klimaschutz angeht, auch unserer Verantwortung alle nachkommen.
Das klingt gut und wünschenswert. Ja. Würden Sie auch eine Frage formulieren für Ihren Nachfolger oder Ihre Nachfolgerin?
Ja, muss ich ja, wenn Sie mir die Aufgabe stellen.
Sie möchten sehr gerne.
Ja. Wo wird in 20 Jahren der VfB Lübeck in welcher Klasse Fußball spielen und der VfL Lübeck Schwartau Handball spielen?
Sehr gut.
Ich hoffe, in höheren Klassen als heute.
Sehr gut, das gehen wir mit. Ja, dann sind wir eigentlich am Ende unserer heutigen Folge Geschichten mit Zukunft. Es war sehr schön, mit Ihnen zu sprechen. Vielen Dank.
Danke, Frau Behringer. Ich habe mich sehr wohl gefühlt.
Das freut mich.
Alles Gute für Sie.
Für Sie auch.
Danke.
Das war Geschichten mit Zukunft, ein Podcast der Wirtschaftsförderung Lübeck.